Willkommen bei Hieb und Stichfest, deinem Podcast für die blutige und bisweilen bizarre Reise durchs Mittelalter. Ob finstere Schlachten, fragwürdige Hygiene oder haarsträubende Herrscher, hier bekommst du Geschichte, wie sie wirklich war. Ungeschönt und ungehobelt. Also Schwert gezückt und Helm auf. Es wird historisch.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Battle Merchant Podcasts. Ich bin Hendrik.
Und ich bin Carmen. Und heute haben wir uns ein Thema vorgenommen, das mir persönlich sehr am Herzen liegt. Wir reden über die Triskele.
Ein Symbol, das die meisten wahrscheinlich schon tausendmal gesehen haben, ohne genau zu wissen, was eigentlich dahinter steckt.
Und das geht erstaunlich vielen so. Wer auf Mittelaltermärkten unterwegs ist oder in der LARP- und Reenactment-Szene, der begegnet der Triskele ständig. Als Anhänger, als Borte auf Gewändern, als Wandschmuck. Das Motiv ist halt einfach überall. Aber wenn man dann fragt, was es eigentlich bedeutet oder woher es kommt, dann wird's meistens schon dünn.
Wobei es ja schon beim Namen anfängt. Triskele, Triskel, Triskelion. Da gibt's mehrere Varianten.
Der Begriff kommt aus dem Griechischen. Triskeles bedeutet wörtlich dreibeinig. Von Tris für drei und Skelos für Bein. Und das beschreibt im Grunde schon das Prinzip. Drei Elemente, die gleichmäßig um den Mittelpunkt angeordnet sind. Also mit einer dreifachen Drehsymmetrie.
Was mich dabei immer fasziniert hat, ist die Vielfalt der Formen. Das Grundprinzip ist ja dieses Dreiermuster, aber die konkrete Ausführung kann völlig unterschiedlich aussehen.
Und bei den keltischen Darstellungen hast du eben diese wunderschönen Spiralformen, die meisten sofort im Kopf haben.
Wobei das schon der erste Trugschluss ist. Die meisten denken sofort an die Kelten, wenn sie Triskele hören. Aber die Ursprünge reichen viel, viel weiter zurück. Das Motiv ist deutlich älter als die keltische Kultur.
Die keltische Zuordnung ist eben die, die sich am stärksten in der Szene und in der Popkultur festgesetzt hat. Aber du hast recht. Da muss man aufpassen, dass man das nicht verwechselt. Die frühesten Formen, die wir kennen, die gehen zurück bis in die Jungsteinzeit.
Und da reden wir über Jahrtausende vor den Kelten. Aber bevor wir da tiefer einsteigen, lass uns erstmal bei der Form bleiben. Was gibt's denn alles für Varianten?
Also die bekannteste Form sind wahrscheinlich die drei offenen Spiralen, die sich von einem Zentrum aus nach außen drehen. Das ist so das Urbild, wenn man so will. Dann gibt's Varianten mit Kreisbögen, mit verschlungenen Knotenmustern im keltischen Stil. Und dann eben auch ganz figürliche Darstellungen. Die griechische Version zeigt tatsächlich drei menschliche Beine, die um ein Zentrum rotieren.
Das ist so ein schöner Kontrast. Auf der einen Seite hast du diese fast meditativ wirkenden Spiralformen, und auf der anderen Seite eine sehr konkrete, bildhafte Darstellung mit Beinen.
Und trotzdem folgen beide exakt demselben geometrischen Prinzip. Drei Elemente, gleichmäßig verteilt, die eine Rotationsbewegung erzeugen. Bei den neolithischen Spiralen auf Megalithanlagen wirkt das fast abstrakt. Fast wie ein Muster aus einer anderen Welt. Bei den keltischen Knotenmustern wird es dann organischer. Fließender. Und die griechische Beinvariante ist dann fast schon gegenständlich.
Oh, und das zeigt eigentlich schon, wie universell das Prinzip ist. Denn es geht ja im Kern gar nicht um Kelten oder Griechen oder irgendeinen bestimmten Kulturkreis. Es geht um die Dreizahl an sich.
Und die Dreizahl ist tatsächlich eine der am weitesten verbreiteten symbolischen Zahlen überhaupt. Die findest du in praktisch jeder Hochkultur. Bei den Griechen hast du Zeus, Poseidon und Hades, die sich die Welt aufteilen. In der nordischen Mythologie hat Yggdrasil drei Wurzeln. Im Hinduismus gibt's die Trimurti mit Brahma, Vishnu und Shiva. Und im Christentum natürlich die Dreifaltigkeit.
Was vermutlich auch erklärt, warum die Triskele in so vielen verschiedenen Kulturen unabhängig voneinander aufgetaucht ist. Es liegt halt weniger an kulturellem Austausch als an diesem grundlegenden menschlichen Bezug zur Drei. drei Phasen des Lebens, drei Zeitebenen, drei Zustände der Materie.
Der Mensch denkt gerne in Dreiergruppen. Das ist fast schon ein kognitives Muster. Und genau deshalb ist es auch so, so schwer zu sagen, was die Triskele jetzt genau bedeutet hat. Weil wahrscheinlich jede Kultur, die sie verwendet hat, ihre eigene Interpretation reingelegt hat.
Und das macht sie als Symbol ja eigentlich noch spannender. Ein Motiv, das seit Jahrtausenden immer wieder auftaucht, immer die gleiche Grundform hat, aber mit ganz unterschiedlichen Bedeutungen aufgeladen wird.
Geburt, Leben, Tod. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Körper, Geist, Seele. Erde, Wasser, Himmel. Es gibt Dutzende Dreierkombinationen, die man da reinlesen kann.
Und genau das wollen wir heute mal aufdröseln. Wo taucht die Triskele historisch wirklich auf? Was wissen wir gesichert? Was ist Interpretation? Und warum hat dieses eine Zeichen so eine unglaubliche kulturelle Ausdauer?
Da steckt deutlich mehr drin, als man auf den ersten Blick vermuten würde. Also, tauchen wir ein.
Jetzt wird's richtig spannend. Denn wenn wir über die Ursprünge der Triskele reden, dann landen wir an einem Ort, der einen wirklich demütig macht. Newgrange in Irland, im Boyne Valley. Eine Megalithanlage, die auf etwa 3200 vor Christus datiert wird.
Das ist eine sogenannte Passage Tomb, also ein Ganggrab. Ein gewaltiger Erdhügel, rund 85 Meter im Durchmesser, 12 Meter hoch. Erbaut aus geschätzten 200.000 Tonnen Stein und Erde. Und am Eingang liegt dieser berühmte Curbstone, der Eingangsstein. Komplett überzogen mit Spiralen und Rautenmustern. Die bekannte Dreifachspirale, die ist allerdings im Inneren, an der Rückwand der zentralen Kammer.
Und jetzt muss man sich mal klar machen, was 3200 vor Christus bedeutet. Die Pyramiden von Gizeh, die Cheops-Pyramide, die wurde erst um 2560 vor Christus fertiggestellt. Newgrange ist also gut 600 Jahre älter als die Pyramiden.
Was es zu einer der ältesten monumentalen Steinanlagen Europas macht. Und die Gravuren sind nicht einfach willkürliche Verzierungen. Die Anlage selbst hat eine ganz präzise astronomische Ausrichtung.
Über dem Eingang gibt es diesen Lichtschacht, die sogenannte Roofbox. Und zur Wintersonnenwende?
An wenigen Tagen, um den 21. Dezember herum, fällt das Licht der aufgehenden Sonne durch den Schacht. Den 19 Meter langen Gang entlang, bis in die zentrale Kammer. Für rund 15 bis 20 Minuten wird die Rückwand beleuchtet.
Und an genau der Rückwand befindet sich die bekannte Dreifachspirale. Das mit dem Lichtphänomen wurde 1967 von Professor Michael O'Kelly erstmals wieder beobachtet und bestätigt. Allerdings muss man ehrlich sagen, welche genaue Funktion die Spiralgravuren selbst hatten, ob sie astronomische Marker waren oder eher rituelle oder dekorative Bedeutung hatten, das wissen wir nicht mit Sicherheit. Die Erbauer haben uns keine Texte hinterlassen.
Was wir aber sicher wissen, die Anlage selbst wurde mit enormer Präzision auf die Wintersonnenwende ausgerichtet. Die Gravuren sind Teil der Megalithkunst. Und die Triskele war offensichtlich ein zentrales Motiv für die Menschen. Ob Kalender oder Kultsymbol, das Zeichen war ihnen wichtig genug, um es in tonnenschweren Stein zu meißeln.
Und das in einer Zeit, in der weder die Kelten noch die Griechen auch nur ansatzweise existierten. Die keltische Kultur entstand erst Jahrtausende später, ab der Latènezeit, also ab dem 5. Jahrhundert vor Christus. Da war Newgrange schon fast 3000 Jahre alt.
Und trotzdem hat sich das Motiv gehalten. In der mykenischen Kultur, also im bronzezeitlichen Griechenland um 1600 bis 1100 vor Christus, tauchen Triskelion-Motive auf Siegeln und Goldschmuck auf. Von dort hat sich wohl weiter verbreitet. In die griechische Kunst. Zu den Etruskern. Und dann gibt's in Japan das Mitsudomoe. Eine dreifache Spiralform, die als Familienwappen und religiöses Symbol verwendet wurde. Besonders an Shinto-Schreinen.
Und die Isle of Man hat bis heute ein Triskelion mit 3 gepanzerten Beinen in ihrer Flagge. Das Motiv zieht sich wirklich quer durch Kulturen und Epochen.
Was mir dabei oft auffällt, ist, wie das in unserer Szene ankommt. Wenn du auf einem Mittelaltermarkt oder beim Reenactment eine Triskele siehst, dann denken die meisten sofort Kelten oder Wikinger. Und klar, die Kelten haben das Motiv in der Laternenkunst aufgegriffen, mit S-Kurven und Spiralen weiterentwickelt. Die typischen Knotenmuster kamen allerdings erst später, in der keltisch-christlichen Kunst des Frühmittelalters. Aber die eigentliche Geschichte dahinter ist eben so viel älter und weitreichender.
Und genau das ist der Punkt. Die Kelten haben die Triskele nicht erfunden. Sie haben ein bereits Jahrtausende altes Zeichen in ihre Kunsttradition übernommen und ihm ihren eigenen Stempel aufgedrückt. Mit feinerer Metallarbeit, mit komplexeren Verschlingungen. Aber das Grundmotiv existierte schon lange vor ihnen.
An der Stelle übrigens, wenn euch solche Hintergründe interessieren, dann lasst gerne ein Abo da oder ein Like. Das hilft uns, weiter solche Themen aufzuarbeiten.
Ein weiterer bemerkenswerter Punkt ist, dass nach der Christianisierung die Triskele nochmal eine ganz neue Interpretation bekam. In Irland wurde sie mancherorts auch als Hinweis auf die Dreifaltigkeit gedeutet, wobei da eher die Triquetra das bekanntere Dreifaltigkeitssymbol ist, wie man sie etwa im Book of Kells findet. Das ermöglichte dem Motiv, auch in einem christlichen Kontext weiter zu existieren.
Was ja ein Muster ist, das man bei vielen vorchristlichen Zeichen beobachten kann. Sie werden nicht ausgelöscht, sondern umgedeutet. Und so hat die Triskele im Grunde jede kulturelle Umwälzung überlebt. Neolithikum, Bronzezeit, keltische Eisenzeit, Christianisierung. Immer dasselbe Grundmotiv, immer eine neue Deutungsschicht.
Was letztlich auch erklärt, warum es heute so schwer ist, eine eindeutige Bedeutung festzunageln. Es gibt nicht die eine Bedeutung der Triskele. Es gibt ein Motiv, das seit über 5000 Jahren immer wieder neu mit Sinn aufgeladen wird.
Was mich immer beschäftigt, wenn wir über die Triskele reden, ist die Frage nach der Bedeutung. Denn die Antwort darauf ist überraschend ehrlich. Wir wissen's nicht. Also, nicht wirklich. Was die Menschen in Newgrange sich dabei gedacht haben, als sie die Spiralen in den Stein gehauen haben, das haben sie uns nicht aufgeschrieben. Die hatten keine Schrift.
Den Aspekt sollte man nicht übergehen. Die Deutungen, die heute so geläufig sind, Geburt, Leben, Tod oder Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, die stammen nicht aus der Jungsteinzeit. Die Archäologie zeigt uns die Form, aber nicht den Inhalt. Was wir an Interpretationen kennen, das ist im Wesentlichen ein Produkt des 19. und 20. Jahrhunderts.
Da spielte die Celtic-Romantik des 19. Jahrhunderts eine große Rolle. Und später dann die spirituelle Szene, die prähistorische Motive mit modernen Konzepten verknüpft hat. Schutz gegen Unglück, Abwendung des Bösen, der Weg des Lebens. Das sind alles Zuschreibungen, die sich über die letzten 200 Jahre entwickelt haben.
Und das macht sie nicht wertlos, ganz im Gegenteil. Aber man sollte eben ehrlich damit umgehen. Wie wir vorhin schon festgestellt haben, die Dreizahl an sich hat tatsächlich eine universelle Kraft. Und die Triskele verkörpert das auf eine ganz visuelle Art. Aber die konkreten Dreierkombinationen, die man heute reinliest, die sagen wahrscheinlich mehr über uns als über die ursprünglichen Schöpfer.
Was ich trotzdem bemerkenswert finde, ist die Deutung, die sich am weitesten verbreitet hat. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Die ist zwar modern, aber sie hat eine philosophische Tiefe, die über das Offensichtliche hinausgeht.
Weil sie den Zeitfluss als was Verbundenes darstellt. Viele Triskelen lassen sich in einem Zug zeichnen, ohne den Stift abzusetzen. Das ist kein Zufall. Oder zumindest ist es eine wunderschöne Eigenschaft des Motivs. Es gibt keinen Bruch zwischen den drei Phasen. Die Vergangenheit geht nahtlos in die Gegenwart über und die Gegenwart in die Zukunft. Wie ein roter Faden, der nie abreißt.
Und das Bild lässt sich auch wunderbar auf menschliche Beziehungen übertragen. Das klingt auf den ersten Blick vielleicht etwas pathetisch, aber wenn man drüber nachdenkt, steckt da echte Substanz drin.
Die Vergangenheit als gemeinsam verbrachte Zeit, geteilte Momente, Erlebnisse, die man zusammen durchgestanden hat. Die prägen alles, was danach kommt. Entscheidungen, Vertrauen. Das ganze Fundament einer Beziehung wächst aus dem, was man miteinander erlebt hat.
Und die Gegenwart ist eigentlich nur ein Augenblick. Ein ganz schmaler Moment zwischen dem, was war, und dem, was kommt. Aber genau der Moment ist der einzige, den man aktiv gestalten kann. Was gerade noch Zukunft war, wird im nächsten Atemzug schon Vergangenheit. Gemeinsam im Moment zu sein, das bewusst zu erleben, das hat einen enormen
Wert. Und dann die Zukunft. Die liegt natürlich im Ungewissen, das ist unvermeidlich, aber sie lässt sich gemeinsam planen, gemeinsam angehen. Und das gilt nicht nur für romantische Beziehungen, das gilt für Freundschaften, für Familien, für jede Form von menschlicher Verbindung.
Jetzt kommt Werbung. Neugierig geworden? Dann schaut doch mal auf battlemerchant.com vorbei. Hier findet ihr allerlei Mittelalterliches vom Kostüm bis zur Rüstung und vieles mehr. Vorbeischauen lohnt sich.
Oh, und jetzt wird die Triskele als Bild erst richtig stark. Zumindest in den Varianten mit der durchgezogenen Linie. Denn genau das ist ihre besondere Eigenschaft. Es gibt keinen Punkt, an dem sie unterbricht. Die Verbindung zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ist ununterbrochen. So wie eine Beziehung eben idealerweise auch.
Was mich in der Mittelalter- und Labszene manchmal nachdenklich macht, dass viele die Triskele als reines Schmuckelement tragen. Die sieht schön aus, passt zur Gewandung, fertig. Und das ist auch völlig in Ordnung. Aber wenn man sich die tiefere Ebene mal bewusst macht, dann bekommt so ein Anhänger oder eine Borte plötzlich eine ganz andere Qualität.
Das gilt übrigens für viele historische Zeichen. Wir tragen sie oft, weil sie ästhetisch ansprechen. Aber hinter den meisten steckt eine Gedankenwelt, die deutlich über die reine Form hinausgeht. Bei der Triskele ist es eben diese Idee des ständigen Fließens, des Kreislaufs, der nie zum Stillstand kommt.
Und man muss sich da auch gar nicht für eine Deutung entscheiden. Das ist ja gerade das Schöne daran. Ob jemand in der Triskele Geburt, Leben und Tod sieht oder Körper, Geist und Seele oder eben Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Die Dreiheit als Grundprinzip bleibt. Und die durchgezogene Linie, wo sie vorkommt, verbindet alle drei Aspekte zu was Ganzem.
Es ist im Grunde ein offenes Zeichen. Es gibt dir einen Rahmen vor, drei Elemente, eine Bewegung. Aber was du da reinlegst, das bleibt dir überlassen. Und vielleicht war das sogar schon immer so. Vielleicht haben auch die Menschen in Newgrange vor 5000 Jahren jeder was anderes darin gesehen.
Es gibt noch zwei ganz konkrete Abwandlungen der Triskele, die ich faszinierend finde. Die erste ist die Trinakria, das Wappen Siziliens. Da sieht man in der Mitte einen Medusa-Kopf, also einen Gorgoneon mit Schlangenhaaren und Flügeln und drumherum drei gebogene Beine.
Die Medusa galt den Sizilianern als Schutzsymbol für ihre Insel. Und die drei Beine stehen für die drei Landzungen Siziliens, also die dreieckige Form der Insel. Cap Peloro im Nordosten bei Messina, Cap Passero im Süden bei Syrakus und Cap Lilibeo im Westen bei Marsala.
Und das Entscheidende ist das Jahr 1282. Da fand die sogenannte sizilianische Vesper statt. Ein Volksaufstand gegen die französische Herrschaft unter Karl I. von Anjou. Am Ostermontag, dem 30. März 1282, eskalierte die Situation in Palermo. Es kam zu einem Massaker an den französischen Besatzern. Und der Aufstand breitete sich über die gesamte Insel aus.
Und in dem Moment wurde die Trinakria zum politischen Emblem. Die Flagge mit den rot-gelben Feldern und dem Triskelion in der Mitte wurde zum Zeichen des Widerstands.
Die Farben werden oft mit Palermo und Corleone verbunden, den beiden Zentren des Aufstands, wobei das eher eine spätere Volksdeutung ist. Und das ist bis heute das offizielle Wappen der autonomen Region Sizilien geblieben.
Was bemerkenswert ist, das Motiv an sich existierte auf Sizilien schon seit der griechischen Kolonialzeit. Die älteste bekannte Darstellung stammt von etwa 700 vor Christus, aus Agrigent. Man findet es vor allem auf antiken Münzen, besonders aus Syrakus, und auf Terrakotta-Gefäßen. Aber erst durch die Vesper 1282 wurde es zum nationalen Identitätssymbol.
Und hier zeigt sich eine interessante Parallele. Sizilien ist damit nicht allein. Die Isle of Man, die wir vorhin schon erwähnt haben, nutzt bis heute ein sehr ähnliches Triskelion, mit drei gepanzerten Beinen und Sporen. Anderer kultureller Ursprung, aber dasselbe geometrische Prinzip.
Und dann gibt's noch eine ganz andere Abwandlung, die mich persönlich am meisten...
Das Drei-Hasen-Bild, da wollte ich die ganze Zeit schon drauf kommen. Drei springende Hasen, die im Kreis angeordnet sind. Jeweils im 120-Grad-Winkel zueinander. Und jetzt kommt das Besondere. Jeder Hase hat zwei Ohren. Aber insgesamt sind nur drei Ohren dargestellt. Jedes Ohr wird von zwei benachbarten Hasen geteilt.
Wie ein visuelles Puzzle. Es gibt dazu diesen alten Spruch. Der Hasen und der Löffel drei, und doch hat jeder Hase zwei. Löffel ist das Jägerwort für Hasenohren.
Besonders beeindruckend ist dabei die enorme Verbreitung. Das bekannteste Beispiel in Deutschland ist das Drei-Hasen-Fenster im spätgotischen Kreuzgang des Paderborner Doms. Entstanden Anfang des 16. Jahrhunderts aus rotem Wesersandstein. Aber das Motiv taucht auch im Dom zu Münster auf, auf einem Schlussstein von 1250. In englischen Kirchen, in der Schweiz, in Frankreich.
Und jetzt wird's wirklich beeindruckend. Denn das Drei-Hasen-Bild beschränkt sich nicht auf Europa. Die ältesten bekannten Darstellungen stammen aus China, aus der Sui-Dynastie, also 6., 7. Jahrhundert nach Christus. Von dort hat sich wohl über die Seidenstraße nach Westen verbreitet.
China, der Nahe Osten, Europa. Von buddhistischen Kontexten über islamische Kunst bis in christliche Kathedralen. Ein und dasselbe Motiv. Über tausende Kilometer und völlig unterschiedliche Religionen hinweg.
Und im christlichen Europa wurde es dann als Symbol der Dreifaltigkeit gedeutet. Das fügt sich nahtlos ein in die Beobachtung, dass dreigliedrige Motive kulturübergreifend immer wieder auftauchen und jeweils neu interpretiert werden.
Und das Drei-Hasen-Bild ist dafür vielleicht das stärkste Beispiel überhaupt, weil es so konkret ist, so greifbar. Drei Hasen, drei Ohren, jeder hat zwei. Das versteht jedes Kind. Und trotzdem steckt dahinter dieselbe universelle Faszination für die Dreizahl.
Und damit schließt sich eigentlich der Kreis, den wir heute gezogen haben. Von neolithischen Spiralen in Stein, über antike Wappen, über mittelalterliche Kirchenfenster bis hin zu modernen Flaggen. Die Triskele in all ihren Formen ist ein Zeichen, das Menschen seit über 5000 Jahren begleitet. Unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Deutungen, aber immer dieses Grundprinzip der drei.
Und wer jetzt Lust bekommen hat, noch tiefer in solche Themen einzutauchen, der findet auf battlemerchant.com im Blog noch eine ganze Reihe weiterer Beiträge rund um Geschichte und Symbolik. Da gibt's einiges zu entdecken.
Von uns an der Stelle vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, das Symbol der Triskele erscheint euch jetzt in einem etwas anderen Licht.
Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Damit reiten wir dem Ende dieser Folge entgegen. Haltet eure Schwerter scharf und die Krüge voll. Wir hören uns in der nächsten Episode.